schimpfte Markby. Also schön, sämtliche Beamten im Streifendienst sollen nach ihm Ausschau halten und alles melden, was ihnen wichtig erscheint. Sie werden alles koordinieren, Jones. Sagen Sie Sergeant Harris, dass ich zum Unterrichtsschluss vor jeder Grundschule einen Beamten stehen haben möchte. Zudem möchte ich, dass einer zur Farm hinausfährt und einen Blick auf diesen Unterschlupf wirft. Rufen Sie die umliegenden Farmen an und bitten Sie die Leute, die Augen offen zu halten. Und setzen Sie sich mit dem Hauptquartier in Verbindung. Sie sollen sämtliche bekannten Sexualstraftäter überprüfen. Vielleicht war einer, auf den die Beschreibung passt, irgendwo anders aktiv. Ich hoffe nur, wir erwischen das Schwein diesmal, murmelte Jones. Eine Schande, dass er uns beim letzten Mal entwischen konnte. Solange wir ihn kriegen, bevor er wirkliche Probleme macht. Auf der anderen Seite möchte ich nicht, dass wir ihn diesmal wieder aus dem Distrikt verscheuchen, wie beim letzten Mal. Diesmal will ich ihn haben. Markby sprintete die Treppe hinauf und platzte in sein Büro, wo Sergeant Pierce die Lokalzeitung las. »Haben Sie nichts zu tun?« Pierce sprang von seinem Stuhl. »Nein, Sir. Nun ja, im Augenblick ist es ein wenig ruhig.« »Hoffen wir, dass es so bleibt, wie?« »Ich habe gerade unten mit Jones gesprochen und sie hat mir erzählt, dass unser Kinderschänder wieder in der Gegend ist. Also wird es vermutlich wieder einmal nichts mit einem ruhigen Wochenende.« Markby ging zum Fenster. »Wollten Sie im Garten arbeiten, Sir?« »Nein, ich gehe zur Eröffnung des Springwood Hall Hotels.« »Ich wünschte, ich könnte auch dorthin«, sagte Pierce wehmütig. »Offen gestanden fühle ich mich in dieser Umgebung nicht besonders wohl. Ich bin Shoemaker vorletzte Woche in der Stadt zufällig über den Weg gelaufen. Wir haben uns vor ein paar Jahren flüchtig kennengelernt, und ich dachte eigentlich, dass er mich längst vergessen hätte.« Aber er hat mich begrüßt wie einen verlorenen Bruder und mir 2 Einladungen zu seiner Eröffnungsfeier in die Hand gedrückt.
2, murmelte Pierce.
1 für mich und 1 für die Dame meiner Wahl, Pierce. Und ganz gleich, wie sehr ich meine Fantasie auch anstrenge, das sind Sie nicht.
Nein, Sir, Pierce grinste.
Also kommt die Lady aus dem Foreign Office, Miss Mitchell, für diese Fete aus London?
Genau das. Pierce ließ nicht locker.
»Ich habe gehört, das alte Herrenhaus soll nicht mehr wiederzuerkennen sein«, sagte er. »Shoemaker hatte diesen Kunsthistoriker Merle als Berater. Der hatte sogar eine eigene Fernsehserie auf Kanal 4, vielleicht kennen Sie sie.«
»Ich sehe nicht oft Kanal 4«, gestand Pierce.
»Aber ich weiß noch, wie das Herrenhaus früher ausgesehen hat. Wie aus Hammers Haus des Horrors kam es mir immer vor. All diese Türme und Steinköpfe.« Er runzelte die Stirn. »Ich glaube, ich habe etwas darüber gelesen. Eine einheimische Gesellschaft veranstaltet ein Theater. Die Gesellschaft zur Bewahrung des historischen Bamford«, half Markby ihm.
»Ich hätte nie gedacht, dass Bamford historisch ist«, sagte Pierce.
»Nun, das ist es auch nicht«, dachte Markby. »Jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Es war nicht auf den Touristenkarten verzeichnet und dafür war er dankbar.« Markby mochte Bamford. Das war auch der Grund, aus dem er sich bisher standhaft geweigert hatte, sich versetzen zu lassen, auch wenn Dienstalter und Rang ihn für ein größeres Revier qualifizierten. Genau darin liegt das Problem. Das war's, was Markby eigentlich mit Meredith besprechen wollte, der wirkliche Grund seines Anrufes bei ihr, und er war gespannt, was sie dazu sagen würde. Meredith Mitchell verlagerte ihr Gewicht vorsichtig von einem Fuß auf den anderen. Es war nicht sonderlich klug gewesen, Stöckelabsätze für eine Stehparty auf dem Rasen anzuziehen. Nicht, dass sie die Veranstaltung nicht genoss, im Gegenteil. Bisher hatte ihr der Tag sogar ausgesprochen gut gefallen. Sie hoffte, dass Erlen genauso empfand, auch wenn er hin und wieder ein wenig abgelenkt wirkte, als beschäftigte ihn irgendetwas. Ohne Zweifel würde er mit ihr darüber sprechen, sobald er dazu bereit war. Sie hob ihr Glas in Richtung des alten Hauses und sagte laut, »Cheers!« »Ich will mich einfach nur irgendwo setzen«, sagte Laura Danby. Sie waren von einem stolzen Eric Shoemaker durch die gesamte Anlage geführt worden. Sie hatten die Sauna besichtigt und den Swimmingpool in der ehemaligen Remise. Sie waren in einer artigen Zweierreihe durch die Küche gewandert, wo das Personal in makellosen Jacken gestanden und begierig darauf gewartet hatte, seine unterbrochene Arbeit fortzusetzen. Und sie waren sogar unter ehrfürchtigen Ausrufen in den Weinkeller geleitet worden. Hinterher wurde Tee serviert. Und anschließend hatten sich alle in die verschiedenen Zimmer zurückgezogen, die ihnen zur Verfügung gestellt worden waren, um ihre Abendgarderobe anzulegen. Und jetzt standen sie hier, hielten Gläser in den Händen und betrieben Konversation, während ein verheißungsvolles Dinner für sie vorbereitet wurde. »Es erinnert mich ein wenig an Glanbourne«, sagte sie zu Laura. »All dieses Herumstehen im Garten und an die Abendgarderobe, viel zu früh für die Tageszeit. Das war ein Quartett, das dort drüben seine Instrumente hineingetragen hat, oder?« »Eric lässt sich die Sache einiges kosten«, gestand Markby. »Eine interessante Ansammlung von Leuten«, fuhr Meredith fort. »Dieser vornehme Gentleman dort ist Victor Merle. Ich kenne ihn, weil ich eine seiner Vorlesungen besucht habe. Ich konnte mich kurz mit ihm unterhalten, während wir herumgeführt wurden. Der kahl werdende Bursche dort ist, wenn ich mich nicht irre, Dennis Fulton. Er sieht aus, als hätte er ein paar Feinschmecker-Mahlzeiten zu viel gegessen.« »Er hat Pauls Rezept geklaut«, sagte Laura energisch. »Fang doch nicht schon wieder damit an«, sagte Paul müde. »Er hat es nicht gestohlen, sondern ausgeliehen. Und er hat mich angeschrieben und um meine Erlaubnis gebeten. Was er nicht gemusst hätte, du kannst... Sicher, er hat dich angeschrieben und gefragt. Aber er wusste, dass du nicht Nein sagen würdest. Nicht Nein sagen konntest.« »Ich finde Mrs. Fulton viel interessanter«, sagte Alan Markby und unterbrach damit den Beginn eines häuslichen Streits zwischen seiner Schwester und ihrem Mann. »Wie ich von Leuten höre, die die gesellschaftlichen Ereignisse verfolgen, soll sie die Witwe von Marcus Keller sein, dem Multimillionär. Eine bemerkenswerte Lady, finde ich.« »Von Marcus Keller zu Dennis Fulton?«, sagte Laura schnippisch. »Dann muss Dennis heutzutage ja wohl nicht mehr für sein Essen singen gehen. Offen gestanden hätte ich nicht vermutet, dass er ihr Typ sein könnte.« »Fragt man sich sowas nicht bei jedem Paar?«, meinte ihr Bruder leise. Meredith wusste, dass er sie dabei ansah und dass die Frage eigentlich ihr gegolten hatte, wandte sich ab und musterte die bezaubernde Mrs. Leah Fulton, frühere Keller. Und hatte sie davor nicht noch einen Mann? Neben seiner hübschen Frau sah Dennis Fulton jedenfalls nervös aus. Meredith konzentrierte sich auf Dennis und bald hatte sie Leah vergessen. Er wirkte unglücklich, ja, gehetzt. Ob er sich Gedanken machte, was er in seinem Artikel schreiben sollte? Er bemühte sich nach Kräften, so zu tun, als wäre alles in bester Ordnung. Doch er war kein guter Schauspieler. Leah Fulton bewegte sich von der Gruppe weg, in der sie mit ihrem Mann gestanden hatte, und ging zur anderen Seite des Rasens, wo Victor Merle sie begrüßte. Meredith sah, wie der Kunsthistoriker seinen von einer silbernen Lockenmähne umrahmten Kopf verneigte, Leahs Hand nahm und sie kurz an seine Lippen hob. Um so etwas zu tun, brauchte ein Mann wirklichen Stil und Selbstsicherheit, und Merle besaß beides. Dennis hingegen wirkte, als sei ihm genau in diesem Augenblick bewusst geworden, dass es ihm an beidem ermangelte. Zumindest erweckte er den Eindruck und blickte dementsprechend elend drein. Schließlich entschuldigte er sich bei seinen Begleitern und ging davon, um sich zu einer anderen Gruppe von Gästen zu gesellen. Dabei warf er seiner Frau immer noch gelegentlich unglückliche Blicke hinterher. Es dauerte nicht lange, bis ein weiterer Wechsel der Gesprächspartner stattfand. Diesmal war es Merle selbst, der das kurze Stück Rasen überquerte und sich zu Merediths Gruppe gesellte. »Das Haus ist nicht mehr wiederzuerkennen«, sagte Markby zu ihm. »Ich bin sehr beeindruckt von den Arbeiten und ich habe gehört, dass Sie Erics Ratgeber für den gesamten Umbau gewesen sind.« »Ja, und es ist auf seine Art ein hübsches altes Haus«, antwortete Merle in seiner leicht professionellen Art. So wie er hier auf dem Rasen stand, mit einem Glas in der Hand, so hatte er sich auch im Vorlesungssaal voller Studenten verhalten, erinnerte sich Meredith. Obwohl er aus der Nähe betrachtet vielleicht noch imposanter wirkte. »Doch, es ist keineswegs bedeutend«, fuhr der Kunsthistoriker fort. »Die Architektur ist ein Mischmasch aus modischen Stilen der damaligen Zeit und es ist schierer Blödsinn, diesen Bau als bedeutsame viktorianische Residenz zu betrachten. Wie es diese Gesellschaft zur Erhaltung des historischen Bamford möchte, oder wie auch immer sie sich nennt.« »Hat diese Gesellschaft Ihnen viele Schwierigkeiten gemacht?«, erkundigte sich Meredith. »Meine liebe Miss Mitchell, die guten Leute mögen vielleicht eine Menge Theater veranstaltet haben, aber Schwierigkeiten? Nein. Sie wollten eine öffentliche Anhörung und nicht einmal die haben sie bekommen.« Merles Tonfall wurde verächtlich. »Eine Bande von Irren. Ich hoffe nur, dass sie jetzt irgendeine andere Sache finden, gegen die sie zu Felde ziehen können. Es ist mir gleich, was es ist, solange ich keine Korrespondenz mehr von ihnen erhalte.« Meredith schaute sich um. Von den beiden Fultons war keiner mehr zu sehen, genauso wenig wie von Shoemaker. Und sie fragte sich, ob er gegangen war, um nachzusehen, wie weit die...